Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Carsten Schlutter hat als Chef die Swisscom modernisiert. Jetzt ist er tot. Ein Versprechen löst sich in Luft auf. Von Waffen an den syrischen Widerstand ist keine Rede mehr. Und schließlich:
Wir haben uns sogar einen Kuss gegeben. Wir haben dieses Wunder erleben können.
Viel Kampfgeist kann auch zu einer Hochzeit führen, denn die ist nicht für alle selbstverständlich. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Swisscom-Chef Carsten Schlutter ist gestorben. Er wurde am Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass er sich das Leben genommen hat. Mit ihm verliere die Schweizer Wirtschaft eine prägende Figur. Das hat Kommunikationsministerin Doris Leuthard gesagt. Philipp Meyer.
Der Tod von Carsten Schlutter löst bei den Weggefährten große Bestürzung aus. Telekom-Regulator Marc Furrer, mit dem Schlutter regelmäßig harte Debatten hatte, würdigte ihn als Visionär, der die Telekommunikation in der Schweiz vorwärts gebracht habe.
Ich kannte ihn ja auch menschlich sehr gut und er hat mir einen aufgestellten, stets positiven Eindruck gemacht. Er war sehr dynamisch und immer sehr engagiert, sehr enthusiastisch dabei. Ich kann das nicht verstehen.
Der Präsident der Telekom-Vereinigung ASUT, Peter Grütter, sagte, Schlutter habe sich nicht nur um die Swisscom gekümmert, sondern der ganzen Branche Impulse gegeben. Carsten Schlutter stand bei der Swisscom für radikale Modernisierung. Ihm sei es gelungen, den ehemaligen Monopolisten im härter werdenden Markt erfolgreich neu zu positionieren, als Anbieter von umfassenden Informationsdienstleistungen, sagt Spigiopoulos Panagiotti, Telekom-Analyst bei der Bank Vontobel.
Das Unternehmen ist sehr fit, sowohl im Vergleich zur heimischen Konkurrenz, die sich da schwer tut, Swisscom auf den Fersen zu bleiben, und insbesondere auch im europäischen Vergleich.
Schlutter wusste dabei, die historische Größe der Swisscom geschickt auszunutzen, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten. Was allerdings für die Kunden auch hieß, dass die Telekompreise nicht so schnell sanken wie im benachbarten Ausland. Carsten Schlutter musste auch Rückschläge einstecken. Die Übernahme der italienischen Fastweb 2007 war zu teuer, die Internetfirma entwickelte sich lange auch nicht nach Wunsch. Schlutter war mit Herz und Seele bei seinem Unternehmen. In seinen letzten Interviews sagte er wiederholt, dass es ihm immer schwerer falle, auch einmal abzuschalten. Am letzten Swiss Economic Forum gestand er, dass er telefonisch rund um die Uhr erreichbar sei.
Das ist so. Aber ab und zu nehme ich nicht ab. Ich weiß selbst nicht, ob es richtig ist, denn ich merke, wie das natürlich auch die Taktrate hochtreibt. Und diese Taktrate, die übersetzt sich auf alles, was man sonst noch tut, und man hat Mühe, dann zur Ruhe zu kommen.
Carsten Schlutter wäre in diesem Jahr 50 geworden. Er hinterlässt 3 Kinder.
Und wie groß die Lücke ist, die er bei der Swisscom hinterlässt, das wollen wir später in der Sendung wissen. Doch jetzt wollen wir wissen, was sonst noch für Nachrichten sorgt. Konrad Muschk.
Ein militärisches Eingreifen der USA in Syrien würde mindestens 1 Milliarde Dollar pro Monat kosten. Und die Aussichten auf einen Erfolg wären unsicher. Das hat General Martin Dempsey, der Generalstabschef der US-Streitkräfte, in einem Brief an den Senat festgehalten. Um eine Flugverbotszone über Syrien durchzusetzen, müssten die USA Hunderte von Kampfflugzeugen einsetzen, schrieb Dempsey. Und wenn das Assad-Regime zusammenbreche, könnten in Syrien Extremisten an die Macht kommen. Dempsey empfiehlt einen regionalen Ansatz. Man müsse die gemäßigte Opposition stärken, auch mit Waffen. Die SP macht sich Sorgen um die Qualität im Schweizer Journalismus und fordert deshalb eine neue staatliche Medienpolitik. Um der zunehmenden Kommerzialisierung entgegenzuwirken, möchte die SP, dass der Staat die Medien direkt fördert. Sie schlägt dazu einen staatlichen Fonds vor, der jährlich bis zu 200 Millionen Franken ausschüttet. Gegen eine direkte Presseförderung ist Hans-Peter Le Brumont. Der Präsident des Verbandes Schweizer Medien sieht in der Schweiz eine bunte und vielfältige Medienlandschaft. Zwar habe die Zahl der Eigentümer abgenommen, dafür habe sich die journalistische Professionalität erhöht. Auf Schweizer Straßen sind im letzten Jahr insgesamt 339 Menschen bei Unfällen gestorben. Laut dem Bundesamt für Statistik ist dies leicht mehr als im Vorjahr. Die Zunahme sei mit dem Busunglück in Sieders zu erklären. Langfristig nehme die Anzahl tödlich Verunfallter im Straßenverkehr ab. Im Zugverkehr kamen im letzten Jahr in der Schweiz 28 Menschen ums Leben, im Flugverkehr 16. In Marokko haben mehrere hundert afrikanische Einwanderer versucht, in die spanische Exklave Melilla vorzudringen. Etwa 100 von ihnen sei es gelungen, den Grenzzaun von Marokko her zu durchbrechen, teilte das spanische Innenministerium mit. Sie befänden sich nun in temporären Unterkünften. Ziel sei es, die Migranten in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Einen Tag nach dem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas haben die Provinzbehörden eine vorläufige Bilanz über Opfer und Schäden gezogen. Bisher wurden 94 Menschen tot geborgen. Die Zahl der Verletzten wird mit rund 1000 angegeben. Rund 30.000 Menschen seien obdachlos geworden. Rettungsarbeiten und Hilfeleistungen würden erschwert, weil das Erdbeben an vielen Orten Steinschlag und Erdrutsche auslöste und Straßen unterbrochen wurden. In Irland sind die Preise für Wohnungen und Häuser erstmals seit der Krise wieder gestiegen. Sie erhöhten sich im Juni um 1,2% im Vergleich zum Juni vor einem Jahr, wie die Statistikbehörden mitteilen. Dies ist der erste Anstieg seit dem Jahr 2008. Die Hauspreise waren damals um rund 50% gefallen. Die Banken erlitten milliardenschwere Verluste und mussten mit Steuergeldern gerettet werden. Wiesenschmetterlinge sind in Europa zunehmend bedroht, weil ihre Lebensräume unter Druck geraten. Das zeigt eine Studie der Umweltagentur der EU. Sie hat während der letzten 20 Jahre Daten über 16 Schmetterlingsarten erhoben. Bei 8 Arten seien die Bestände stark zurückgegangen, nur bei 2 Arten seien sie stabil geblieben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.896 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.567 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,74 gehandelt, der Dollar zu 93,97 Rappen. In einigen Regionen in der Schweiz herrscht Waldbrandgefahr. Groß ist die Gefahr laut dem Bundesamt für Umwelt in einigen Gebieten im Wallis und im Unterengadin. Betroffen sind aber auch der Berner Jura, Teile des Berner Oberlandes, die Walensee-Region im Kanton St. Gallen und das Rheintal sowie der Großraum Sargans. Die kantonalen Behörden mahnen zu großer Vorsicht im Umgang mit Feuer. Und damit zu den Wetteraussichten. Über den Bergen gehen Gewitter nieder. Am Abend können einzelne Gewitter vom Jura her auch ins Mittelland ziehen. Morgen scheint örtlich noch die Sonne und bereits am Vormittag sind erste Regengüsse möglich. Am Nachmittag ist es überall gewitterhaft. Die Temperaturen steigen auf 29 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Große Worte, keine Taten. Die Syrien-Politik des Westens. Kleine Worte, große Folgen. Die Europolitik von EZB-Präsident Mario Draghi. Ein hehres Wort, Demokratie in Ägypten.
ثم اصبحتم الان كاوروبيين وامريكيين تحتاجون انتم الى ان تعيدوا تعريف الديمقراطيه.
Europa und Amerika müssen die Demokratie neu definieren, wenn sie einen Militärputsch unterstützen. Das sagt der Führer der Muslimbrüder. Unser Reporter hat ihn getroffen. Brasilianische Familiendynastien tragen Sorge, aber nur zu ihrem eigenen Wohl. Und zum Schluss, kühne Träume, ein Wunder und ein Kuss. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast unter srf.ch. Zuerst zum Tod von Carsten Schluter. Die Meldung sorgt heute für große Betroffenheit. Philipp Meyer aus der Wirtschaftsredaktion ist jetzt hier im Studio. Philipp Meyer, wir haben es vor den Nachrichten gehört. Carsten Schluter hat die Swisscom fit gemacht, er hat sie modernisiert. Wie groß ist denn die Lücke, die er dort hinterlässt?
Ja, die Lücke, die ist schon groß. Er wird als sehr präsenter Chef natürlich fehlen. Carsten Schluter war nicht nur ein intimer Kenner der Kommunikationsbranche, sondern ein Lenker derselben. Er hatte die Augen stets offen für neue Trends und neue Produkte. Er sah früh voraus, dass die Swisscom mit Gesprächen allein bald kein Geld mehr verdienen kann und drängte auf eine Online-Strategie. Auch die Bündelangebote mit Fernsehen, Internet und Telefonie halfen mit, dass die Swisscom trotz wachsender Konkurrenz die Nase vorne behalten konnte. Das heißt aber auch, dass die Swisscom durch Schlotters Arbeit derzeit gut aufgestellt ist. Sie wird durch den Verlust nicht gleich in Schlingern geraten, zumal durch eine Reorganisation der Geschäftsleitung im vergangenen Jahr Urs Schäppi bereits die Leitung des gesamten Schweizgeschäfts übernommen hatte. Er trägt jetzt ad interim die Gesamtverantwortung und kann vorerst Schlotters Kurs weiterführen.
Er hat ein hochgetaktetes Leben geführt, sei sehr präsent gewesen, haben Sie gesagt. Wie war er denn als Chef und Manager?
Er wirkte nach außen stets positiv und vorwärtsdenkend. Er war mutig und bereit, Risiken einzugehen und nicht gleich aufzugeben, wenn es einmal nicht lief. In Erinnerung bleiben wird das Bild auf der Titelseite einer Wirtschaftszeitung, wo Ausdauersportler Schlotter im Velodress mit Mountainbike abgebildet war. Allerdings wirkt er dadurch zeitweise auch etwas besessen, einer, der Tag und Nacht mit dem Unternehmen verbunden ist und sich nur beim Sport eine kurze Denkpause gönnt. Als Chef diskutierte Carsten Schlotter jedoch auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern, brachte ihnen Respekt entgegen, auch in harten Debatten. Er war fordernd, aber ließ Freiheiten, und diese nahm er auch für sich selbst in Anspruch, um kreativ zu bleiben und vorausschauen zu können. Trotz des enormen Drucks, der durch die rasanten Veränderungen der Branche auf dem Unternehmen lasteten und damit auch auf ihm lasteten, strahlte er eigentlich bis zuletzt Zuversicht aus und wirkte aufgestellt und optimistisch. Aber eben, das war nur die Wirkung nach außen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer. Noch vor wenigen Wochen kündigten die USA, Großbritannien und Frankreich eine markante Wende in ihrer Syrienpolitik an. Sie stellten der syrischen Opposition in Aussicht, ihr Waffen zu liefern. Da jubelten die Rebellen und hofften, mit dem Assad-Regime militärisch gleichziehen zu können. Doch passiert ist bis jetzt rein gar nichts. Die Rüstungshilfe an den syrischen Widerstand ist auf einmal überhaupt kein Thema mehr. Fredrik Steiger.
Armeeführer mögen Klarheit, konkrete Beschlüsse, eindeutige Befehle. Doch die fehlen in Bezug auf Syrien. Martin Dempsey, als Generalstabschef der ranghöchste US-Militär, stellt deshalb bloß Varianten zur Debatte. Sie reichen von nicht-militärischen Hilfslieferungen bis zur Durchsetzung von Flugverbotszonen. Überraschenderweise sind US-Waffenlieferungen in keiner der fünf Varianten auch nur erwähnt. Dempsey betont sogar ausdrücklich:
«We have recent experience where until we understood how the country would continue to govern and that institutions of governance wouldn't fail, that
actually jegliche militärische Aktivität sei in solchen Ländern heikel. Die USA hätten damit in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht.» Er meint damit Irak und Afghanistan. Die amerikanische Zurückhaltung, jetzt im Fall Syrien, ist mit Händen zu greifen. Dabei betonte Präsident Barack Obama noch vor kurzem:
«With the evidence of chemical weapons, what we've said is we're going to ramp up that assistance.»
Nachdem Amerika nun sicher sei, dass das syrische Regime C-Waffen eingesetzt habe, werde man die syrische Opposition auch mit Rüstungsgütern unterstützen. In Europa setzten Frankreich und Großbritannien die Aufweichung des Waffenembargos gegen Syrien durch. Doch auch sie schrecken jetzt davor zurück, ihren markigen Worten sogleich Taten folgen zu lassen. Premierminister David Cameron diese Woche gegenüber der BBC:
«We're not arming the rebels, we're helping with non-military equipment, we're helping with technical assistance and training.»
Vorläufig beschränke man sich auf technische und Ausbildungshilfe. Für die abrupte Kehrtwende gibt es mehrere gute Gründe. Die Probleme beginnen damit, dass die syrische Opposition nach wie vor keine geeinte Formation ist, dass radikal-islamische Gruppierungen ein großes Gewicht haben und dass es entsprechend schwierig ist, westliche Waffen zum, wie es heißt, demokratiewilligen Teil des Widerstands zu bringen. Bisher hätten die Amerikaner selber noch gar keine Waffen geliefert, sagt Hugh Griffiths, Waffenhandelsexperte beim Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI.
«I have no evidence to show that the United States has been supplying arms or ammunition directly to the
Und er ist überzeugt, die Amerikaner wären zurzeit außerstande, sicherzustellen, dass Waffen einzig zu den ihnen genehmen Oppositionsgruppen gelangen. Selbst wenn die Rebellen noch stärker unter Druck kämen, glaubt Griffiths nicht, dass die USA ihnen wirklich schlagkräftiges, hochtechnologisches Kriegsgerät liefern würden. Der Grund dafür sind die amerikanischen Alliierten in der Region, vor allem Israel, aber auch die Türkei.
«Weaponry, which is not perceived to threaten the tactical or the battlefield interests of either the United States or its closest allies in the region, which means Israel.»
Die Regierung in Jerusalem und jene in Ankara wollten keinesfalls, dass supermoderne Waffen nach Syrien gelangen. Sie dürften in Washington entsprechend lobbyiert haben. Ein weiteres Problem: Zwar bilden die USA, vor allem im benachbarten Jordanien, syrische Oppositionskämpfer aus. Ob sie allerdings bereits imstande wären, hochentwickelte Waffensysteme zu bedienen, ist ungewiss. All das lässt die USA zögern mit der angekündigten Waffenhilfe. Und nicht nur das. Sie machen weiterhin auch politisch Druck auf die arabischen Golfstaaten, damit auch diese der syrischen Opposition zumindest keine Hightech-Waffensysteme liefern.
There is certainly some degree of coordination.
Wenngleich der Westen also die syrischen Rebellen nicht direkt mit Waffen unterstützt, bedeutet das nicht, dass der Bürgerkrieg rasch zugunsten der Regimestreitkräfte entschieden ist, SIPRI-Experte Hugh Griffiths.
The scope of the weapons, these range from handguns to assault rifles through to anti-armor, anti-aircraft.
Die Opposition besitze durchaus Waffen, um zumindest niederschwellig noch äußerst hartnäckig Widerstand zu leisten. Dass Bashar al-Assad also das gesamte Land zügig wieder unter seine Kontrolle bringt, ist wenig wahrscheinlich, obschon auch er selber, aus Russland und Iran, Waffennachschub erhält. Ohne eine politische Lösung deutet also alles auf eine lange Fortsetzung des Blutvergießens hin und letztlich womöglich auf eine Teilung Syriens.
Fredrik Steiger. Letzte Nacht und heute gab es in und um Kairo wieder Krawalle. Anhänger der Muslimbrüder und mursi-feindliche Zivilisten gehen aufeinander los, mindestens 9 Menschen sterben dabei. Gleichzeitig grübelt die Übergangsregierung über eine neue Verfassung. In den Provinzen setzt sie frische Gouverneure ein. Und wo steckt die Führung der gestürzten Muslimbrüder? Sie verschanzt sich im Demonstrationscamp und glaubt dort fest an den Sieg. Matthias Kündig ist dorthin gegangen und hat den Generalsekretär der Muslimbrüderpartei, Mohammed el-Beltergi, getroffen.
Die Nachmittagssonne brennt gnadenlos. Die meisten Bewohner der Zeltstadt bei der Rabaa al-Adawiyya-Moschee sitzen im Schatten. Einige dösen, andere lesen im Koran, in Gruppen wird diskutiert. Aus den Lautsprechern dröhnen Durchhalteparolen. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Das Volk steht hinter uns. Bald ist Mursi befreit. Diese Zuversicht versucht auch Mohammed el-Beltergi auszustrahlen. Er steht im improvisierten Medienzentrum und gibt Interviews. Der Generalsekretär der Muslimbrüderpartei lebt abgeschirmt in der Zeltstadt, seit er zur Verhaftung ausgeschrieben worden ist. Seine Kleider sind zerknittert, sein Blick trotzig. Die Übergangsregierung, die Verfassungskommission, alles willfährige Handlanger der verdammten Putschisten, schimpft Beltergi. Ohne Legitimierung des Volkes. Nie anerkenne er die Arbeit dieser Lakaien. Aber wie wollen die Muslimbrüder das Rad zurückdrehen, wenn sie fast alle Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen gegen sich haben? El-Beltergi widerspricht. Die Soldaten seien ihre Brüder und Söhne und lehnten den Putsch ebenfalls ab. Und die Mehrheit des Volkes habe ja an der Urne immer wieder gezeigt, dass sie hinter den Muslimbrüdern stehe. Dass die Medien Lügen verbreiteten und gegen sie hetzten, sei nicht erstaunlich. Die Medien würden von alten Mubarak-Leuten kontrolliert, die den Putsch zusammen mit der Armee eingefädelt hätten. Aber das Volk durchschaue dieses Spiel, ist der Führer der Muslimbrüderpartei überzeugt. Immer wieder wiederholt er die gleichen Sätze. Es gehe nicht um Mursi, sondern um Demokratie, um Legitimität und den Willen des Volkes. Präsident Mursi sei nicht abgesetzt, sondern entführt worden. Niemand habe Zugang zu ihm. Schämen sollten sie sich die sogenannten Demokraten, die sich einspannen ließen bei der Errichtung eines neuen Unterdrückerregimes. Die Revolution retten, Demokratie wiederherstellen. Das nimmt auch die Gegenseite für sich in Anspruch. Wie definiert Mohammed el-Beltergi denn Demokratie? Der Befragte schießt zurück. Es ist offensichtlich, dass ihr im Westen vor einem großen Problem steht. Ihr müsst über die Bücher und Demokratie neu definieren. Denn ihr unterstützt einen Militärputsch. Ihr glaubt wohl selber nicht an Demokratie, wenn ihr die Armee unterstützt und den Willen der Mehrheit der Wählerschaft ignoriert, behauptet Beltergi. Sagt's und verschwindet grußlos aus dem Saal. Draußen ist die Sonne mittlerweile untergegangen. Die Menschen setzen sich zusammen zum Iftar, dem Fastenbrechen. Allah und das Volk stehen auf unserer Seite, ruft der Einpeitscher. Und alle, die uns nicht unterstützen, fördern den Terror. Diese Botschaft klingt wie eine Drohung.
Matthias Kündig ist für uns in Kairo unterwegs. Mit seinem Beitrag ist es 18.20 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Wie Worte den Euro stützen, wie Familienclans Brasilien ausnehmen und wie Ernst und Robby für ihr Glück kämpfen. Wer hätte gedacht, dass solch spröde Worte so wichtig für Europa sind?
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, sagte dies vor einem Jahr. Die EZB werde alles tun, um den Euro zu halten. Der Effekt war gewaltig. Schlagartig hat sich die Euro-Krise beruhigt, die Ängste verflogen, dass der Euro auseinanderbrechen werde. Die Worte waren allerdings auch umstritten. Urs Bruderer wollte wissen, wieso sie einen solch starken Effekt hatten und wie sie ein Jahr danach wirken. Unser EU-Korrespondent hat dazu mit zwei Ökonomen gesprochen, einem Befürworter und einem Kritiker der Intervention des EZB-Präsidenten.
Sebastian Dullien ist Wirtschaftsprofessor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Für ihn steht außer Frage, dass EZB-Präsident Draghi mit seiner Ankündigung vor einem Jahr massiv zur Beruhigung der Euro-Krise beigetragen hat.
Ja, ganz eindeutig. Also man sieht an den Spreads, dass tatsächlich seine Worte damals das waren, was die Märkte beruhigt hat.
Spreads sind grob gesagt das Maß für die Zinsen, die schuldengeplagte Länder für frisches Geld auf dem Finanzmarkt bieten müssen. Und für Dullien trieben die Finanzmärkte mit ihren Erwartungen die Spreads für Italien oder Spanien bis vor einem Jahr in alarmierende Höhen.
Der Kern der Eurokrise ist, dass wir so selbsterfüllende Schuldenkrisen haben können oder Fiskalkrisen, also dass Erwartungen alleine die Länder in Insolvenz treiben.
Mit ihrer Ankündigung hat die EZB diese Spirale steigender Zinsen und steigender Schulden gestoppt. Zu Recht, findet Dullien. Das war ein panisches Treiben und Italien und Spanien wären so wohl in den Bankrott getrieben worden. Clemens Fuest sieht das anders. Auch er ist Wirtschaftsprofessor und Leiter des einflussreichen Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZDW in Mannheim. Seines Erachtens gab es auch vor einem Jahr keinen Grund, Italien oder Spanien vom Druck der Finanzmärkte zu befreien.
Meines Erachtens ist die EZB hier zu weit gegangen. Wir waren im letzten Jahr nicht in einer Situation der Investorenpanik, sondern in einer Situation, in der die Investoren zu Recht befürchtet haben, dass sie vielleicht ihr Geld von einigen Ländern nicht zurückbekommen, weil die überschuldet sind. Das ist aber was ganz anderes.
Auch Fuest dann erkennt aber die große Wirkung der Worte Draghis.
Das hat auf jeden Fall die Situation in der Eurokrise verändert. Das ist mit Sicherheit so. Die Kapitalmärkte haben sich beruhigt. Allerdings ist diese Beruhigung nicht nur positiv zu sehen.
Denn mit der Beruhigung sehen Italien oder Spanien auch die Bereitschaft zu Reformen und zur Sanierung der Staatsfinanzen geschwunden. Fuest hätte es begrüßt, wenn man Griechenland viel früher in den Teilbankrott geschickt hätte und wenn auch die Gläubiger der maroden europäischen Banken Verluste hätten hinnehmen müssen. Stattdessen hat die EZB jetzt einen trügerischen Moment der Ruhe geschaffen.
Ich glaube, dass das eine Politik ist, die Schmerzen in die Zukunft verlagert und sie dadurch nur noch schlimmer macht. Ich hätte es vorgezogen, wenn man gesagt hätte, wir nehmen kurzfristig etwas mehr Unruhe in Kauf, haben das Problem aber dann auch wirklich gelöst.
Kurz, die EZB hat Drogen verabreicht. Die Symptome sind weg, die Probleme alle noch da. Auch Dullien sieht die einschläfernde Wirkung der EZB-Ankündigung. Aber...
Naja, ich würde es vielleicht eher eine Medizin nennen. Drogen und Medizin, das geht ja oftmals der Hand in Hand. Aber es ist ganz klar, die Eurozone befindet sich in einem ziemlich schlimmen Zustand. Und wenn Sie jemandem ein Medikament geben, was möglicherweise Nebenwirkungen hat, wo er auch möglicherweise hinterher davon wieder entwöhnen muss, aber dadurch das Leben gerettet wird, ist das durchaus gerechtfertigt.
Die Unterschiede in den Standpunkten von Dullien und Fuest sind also fundamentaler Art. Für Dullien schwebte die Eurozone in Lebensgefahr, auch wegen der Panik der Finanzmärkte. Für Fuest wären ihr weitere Schocks zuzumuten gewesen und die Finanzmärkte verhielten sich vernünftig. Auch die Tatsache, dass Draghi allein mit der Ankündigung von Maßnahmen für Ruhe gesorgt hat und dass die EZB dieser Ankündigung bis jetzt keinen einzigen Euro folgen lassen musste, beruhigt Fuest nicht.
Ankündigungen haben eine große Wirkung, Ankündigungen von Zentralbanken, aber es ist ja abzusehen, dass dann irgendwann doch die Kapitalmärkte nervös werden und Geld von der Europäischen Zentralbank sehen wollen. Und ich fürchte, dass das dicke Ende dann irgendwann kommt und die EZB tatsächlich kaufen muss.
Das glaubt übrigens auch Dullien.
Ich kann mir vorstellen, dass es noch zu einer Situation kommt, wo die EZB tatsächlich auch zeigen muss, dass sie bereit ist, eben auf den Weg zu gehen und Staatsanleihen zu kaufen.
Denn auch er ist überzeugt, dass die Euro-Krise noch längst nicht ausgestanden ist und dass insbesondere die soziale und politische Unruhe in Südeuropa die EZB noch zu Interventionen zwingen könnte. Aber Dullien ist verhalten optimistisch.
Die Eurozone ist auf jeden Fall besser dran als vor einem Jahr,
sagt er und verweist zum Beispiel auf die stark verbesserte Wettbewerbsfähigkeit Spaniens oder auch Griechenlands.
Und das ist ein gutes Zeichen, weil das schafft die Voraussetzungen für einen Aufschwung. Wir sind noch nicht da, wir werden noch durch ein paar harte Jahre gehen müssen und es gibt auch immer noch das Risiko, dass die Eurozone am Ende zerbricht. Aber wir haben einen guten Schritt vorangemacht und Mario Draghi hat dazu zentral beigetragen.
Denn von den tiefen Zinsen würden auch die privaten Unternehmen in den Krisenländern profitieren, etwa bei der Kreditaufnahme. Für Fust hingegen hat sich der Zustand der Eurozone im letzten Jahr verschlechtert. Er verweist auf die steigenden Schulden und die steigende Arbeitslosigkeit.
Es ist richtig, es ist ruhiger geworden an den Kapitalmärkten. Sonst ist aber eine Überwindung der Verschuldungskrise nicht zu erkennen. Und wir müssen eben jetzt abwarten, wie lange die Staaten in Südeuropa, die Krisenstaaten, diesen Kurs durchhalten, also diese Rezession. Daran hat ja die Politik der EZB nichts geändert.
Der Papst ist auf seiner ersten großen Reise in Brasilien angekommen. Da ist ihm natürlich die große Bühne sicher. Und davon will jetzt auch die Protestbewegung profitieren, mit einer neuen Großdemonstration. Auf eine ähnliche Strategie hatte sie schon während des Confederation Cups vor ein paar Wochen gesetzt und das größte lateinamerikanische Land in Atem gehalten. Die Forderungen sind noch immer die gleichen. Bessere Bildung, besserer öffentlicher Verkehr. Aber die korrupten Politiker sind ja auch immer noch die gleichen. Die sollen weg. Aus Rio de Janeiro, Ulrich Achermann.
Korrupte Familiendynastien haben weite Teile der brasilianischen Politik unter ihrer Kontrolle. Dynastien wie jene von José Sarney.
Então, nós temos outra, que é a idade. Acho que para fazer uma campanha eleitoral não tem nem condições mais de subir num trilho elétrico.
Der liebe Gott habe ihm wohl eine gute Gesundheit mit auf den Weg gegeben, doch Wahlkämpfe werde er nun keine mehr bestreiten, sagte der 83-Jährige im Fernsehen. Zwei Dinge fallen auf. Sarney hat alles erreicht, wovon ein Provinzfürst träumen kann. Zwischen 1985 und 1990 war er sogar brasilianischer Staatspräsident. Er ist es als notorischer Wendehals geworden, als er dem untergehenden Militärregime die Treue verweigerte und sich der Opposition anschloss. Seit einem halben Jahrhundert kontrolliere die Sarney-Oligarchie im Bundesstaat Maranhão alles, sagt Ricardo Almeida, der Leiter des lokalen Büros des katholischen Hilfswerks Caritas. Mal regiere Sarney sein Reich auf Äquatorhöhe in Nordostbrasilien selber als Gouverneur, manchmal ein Vertrauter der Familie. Oder, wie gerade jetzt, seine Tochter. Die Sarneys führten sich auf, als wäre der Bundesstaat ihr Gutsbetrieb. Sie kontrollierten Exekutive, Legislative, die Justiz und die Staatsanwaltschaft. Obendrein sei Sarney in der Hauptstadt Brasilia bestens vernetzt und der heimliche Herrscher über das Energieministerium. Sarney beherrscht auch den Kommunikations- und Propagandaapparat Maranhões. Er besitzt Zeitungen, Fernseh- und Radiosender. Zusammen mit den Almosen, die er verteilen lässt, sichert er sich so die Sympathien der Leute. Wissen Sie, wir leben hier noch im tiefsten 19. Jahrhundert, seufzt Ricardo Almeida. David Fleischer ist Brasiliens führender Politologe. Der inzwischen emeritierte US-Amerikaner hat zu den Sarneys ein Beispiel auf Lager, das tief blicken lässt.
Então, praticamente, a rodovia sem fim, né? Não é sem fim de trilhos, mas sem fim de terminar.
Als Sarney Staatspräsident war, trieb er Pläne für eine Nord-Süd-Eisenbahn voran. Eine Verbindung zwischen Maranhão und Zentralbrasilien über einige tausend Kilometer hinweg. Es war nie sein Ziel, die Linie fertigzustellen, und bis heute verkehrt kein einziger Zug. Seine Familie kontrolliert das Projekt mit dem alleinigen Zweck, möglichst viel für sich abzuzweigen von den Millionen, welche die Landesregierung jedes Jahr brav zur Verfügung stellt. Hier wäscht eine Hand die andere und so ist es üblich in der Politik Brasiliens. Im Juni gingen überall in Brasilien die Leute auf die Straßen, bloß in Maranhão nicht. Obschon dieser Bundesstaat in allen Sozialstatistiken das nationale Schlusslicht ist. Bei der Zahl der Analphabeten, bei den Spitalbetten pro Kopf, bei der Einschulungsrate. Die regierende linke Arbeiterpartei hat sich José Sarney in Maranhão als Koalitionspartner an den Hals geworfen. Lula da Silva hat das so eingefädelt, im Bestreben, den nationalen Regierungskräften die Parlamentsmehrheit zu sichern. Obschon die Ikone der Linken vor 10 Jahren angetreten ist, den Feudalherren das Handwerk zu legen. Außerhalb des Armenhauses Nordostbrasilien durchschauen immer mehr Menschen dieses Spiel. Sie pochen auf Veränderungen und auf eine Politik, in der Oligarchen wie José Sarney und andere Vertreter von Familiendynastien aus Nordostbrasilien keinen Platz mehr finden. Die Gesellschaft will Politiker, die sich um das Gemeinwohl kümmern, statt um ihre eigenen Interessen. Das ist die Botschaft von der Straße. Das Parlament hat die Reformvorschläge der Präsidentin bereits verwässert und auf die lange Bank geschoben.
Der Hochzeitstag sorgt vielerorts und immer wieder für leidenschaftliche Diskussionen, in welche Richtung auch immer. Der Hochzeitstag von Ernst Ostertag und Röbi Rapp aber ist mehr als eine private Paargeschichte. Es ist ein Höhepunkt eines lebenslangen Engagements, denn die beiden haben vor 10 Jahren als erste ihre gleichgeschlechtliche Partnerschaft amtlich eintragen lassen können. Ostertag und Rapp sind seit 57 Jahren ein Paar. Der Kampf für ein selbstbestimmtes Leben der Homosexuellen hat sie angetrieben. Alexander Grass hat mit den beiden einen Blick zurückgeworfen. Es ist ein versöhnlicher, einer ohne Zorn.
Ernst Ostertag und Robert Röbi Rapp sind 83 Jahre alt. Engagiert und geduldig formulieren sie ihre Antworten. Jedes Wort zählt. Ihnen ist bewusst, sie sind Zeitzeugen. Röbi Rapp spricht über den 1. Juli 2003.
Es war keine Heirat, sondern es war eine Eintragung der Partnerschaft. Wir versuchten, diese Zeremonie so zu gestalten, dass es wie eine Hochzeit wäre. Wir haben Ringe getauscht, wir haben uns ein Jawort gegeben auf dem Standesamt, was unüblich ist, und wir haben uns sogar einen Kuss gegeben.
Stadtpräsident Elmar Ledergerber war da, zahlreiche Medienvertreter, wohlwollende Begleiter. Ein sehr berührender Tag, eine Erlösung nach all den schwierigen Jahren. Ernst Ostertag.
Dieses Coming Out war eine Befreiung für die anderen, für alle. Wenn ein Tabu fällt, dann ist es für die gesamte Gesellschaft eine Befreiung und ein Erwachen.
Ostertag und Rapp wurden auf der Straße oder im Supermarkt umarmt und angesprochen. Nachbarn schickten Blumensträuße und Geschenke. Seit 1956 sind die beiden ein Paar. Ein Jahr später wurden 2 Strichjungen umgebracht. Die Zürcher Polizei reagierte mit einer Repressionswelle, mit dem massiven Ausbau des Schwulenregisters.
Diese ganze schreckliche Zeit, die hat uns mitgeprägt. Man musste jetzt eine andere Seite verschweigen und musste Theater spielen und schauen, dass niemand was merkt, weil man sonst eben Beruf oder Wohnung gefährdet hätte. Existenz und Wohnung.
Eine Schwulenorganisation zerbricht unter dem Druck. Das Paar lebt die Beziehung im Verborgenen. Röbi Rapp ist von Beruf Schauspieler, Coiffeur und Dokumentalist. Ernst Ostertag als Lehrer ist aber erpressbarer.
Es kam der Polizeiüberfall bei mir morgens um 5 in der Wohnung. Und weil sie sagten, ich würde Verkehr mit minderjährigen Strichjungen, das war damals verboten, nach Gesetz, und dann war nichts. Und dann kam die Polizei, dann hat sie dann die Schulbehörde informiert und.
Erst die Pensionierung bringt Freiheiten. Erst ab 1995 steht das Paar öffentlich zu seiner Art. Trägt an einer Kundgebung vor dem Bundeshaus 1999 ein Plakat vor sich her.
Das transparent, eben 43 Jahre ein paar rechtlos. Und das hat natürlich dann schon gewirkt.
Ernst Ostertag und Röbi Rapp haben 60 Jahre Kampf, Unterdrückung und auch ein großes Umdenken in der Gesellschaft erlebt. Aber niemals hätten sie sich vorstellen können, dass ein Klaus Wowereit regierender Bürgermeister von Berlin werden könnte und eine Corinne Mauch Stadtpräsidentin von Zürich, er ein Schwuler, sie eine Lesbe.
Nein, das hätten wir uns...
Doch, wir haben das in kühnen Träumen so vorgestellt, aber wir wussten, das werden wir kaum je erleben. Wir kämpfen für etwas, das wir hoffen, dann einmal Wirklichkeit sein wird, wenn wir nicht mehr sind. Und wir haben dieses Wunder erleben können, dass wir das, dass so vieles erreicht wurde.
Aber das Rad der Zeit könnte immer wieder zurückgedreht werden. Ein Ausruhen gibt es nicht, sagen die beiden.
Das Partnerschaftsgesetz ist ein Sonderrecht und Sonderrechte sind nicht gleiche Rechte. Also werden wir auch um diese Gleichheit, diese selbstverständliche Gleichheit, kämpfen müssen.
Das Gespräch endet mit einem leisen Blick zurück.
Wenn man mittendrin ist, reagiert man anders. Man unterschätzt die Gefahr und spielt irgendwo mit, schwimmt irgendwo mit.
Das jahrzehntelange Versteckspiel, die jahrzehntelange Angst haben Spuren hinterlassen, die besten Jahre, die so dahingegangen sind. Doch die beiden alten Herren sind vergnügt und optimistisch sehen sie nach vorn, freuen sich über die Welten, die sie schauen konnten. Bitterkeit? Nein, kein bisschen.
Das bringt ja nichts. Verbitterung. Da hemmt man nur sich selbst. Und wir erleben doch viel Positives.
Das ist alles wirklich großartig.
Ja, das war's. Mit dem Beitrag von Alexander Grass endet dieses Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Simon Fazer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.